Storyboard.
Haben wir jeden Tag eigentlich am Zellerweih gebadet. Ne?
Unsere Reporter und ihre Geschichten.
Wenn man denkt, dass da krebserregende Stoffe drin sind.
Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
Also von Seiten der Bundeswehr ist an uns überhaupt niemand herangetreten und hat uns informiert. Die kommunizieren, wenn dann eben mit der Politik bzw. mit dem Landratsamt, aber sicherlich nicht uns gegenüber.
Bundeswehr, ein Badeweiher, krebserregende Stoffe, Landratsamt. Man ahnt es hier schon so ein bisschen, es geht um einen Umweltskandal, den die Kollegen von BR Recherche und Data da aufgedeckt haben, zusammen mit der Wissenschaftsredaktion des BR. Ein Umweltskandal, in den die Bundeswehr verwickelt ist. Und die ist journalistisch gesehen, sagen wir mal, eine Herausforderung, bei der Bundeswehr an Informationen zu kommen, kann nämlich ganz schön schwierig sein. Wie wir es trotzdem geschafft haben, darum geht es heute in Storyboard, der Podcast im BR, bei dem wir euch ja die Geschichten hinter unseren Recherchen erzählen. Ich bin Christine Auerbach und bei mir ist Maximilian Zierer von der Rechercheredaktion. Und wer Storyboard schon öfter gehört hat, der kennt dich schon, Maximilian. Du hast zum Beispiel es auch schon geschafft, dass wir einen Blick in die sehr undurchsichtigen Scoring-Praktiken der Schufa bekommen haben. Das kann man auch in Storyboard nachhören in einer unserer ersten Folgen. Jetzt die Bundeswehr. Bist du inzwischen derjenige im BR, der immer angerufen wird, wenn es darum geht, so diese ganz harten Strukturen aufzuknacken?
Also bisher ist es noch nicht passiert, aber ich bin gespannt. Vielleicht ruft mich ja demnächst jemand an dazu.
Wie lange seid ihr denn insgesamt an dieser Bundeswehr-Recherche jetzt gesessen?
Ich muss es so erzählen. Wir haben schon Anfang letzten Jahres uns mit diesen Stoffen beschäftigt, PFC, um die es da ja geht. Das lag dann immer wieder mal, dieses Thema. Aber das, seit wir gesagt haben, wir schauen uns mal die Bundeswehr genau an, das war letzten Sommer. Und da haben wir auch die erste Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt.
Also schon ziemlich lange. Lass uns noch mal ganz kurz erklären, worum es da geht. Du hast schon diese drei Buchstaben gesagt, PFC. Insgesamt geht es um Standorte der Bundeswehr, zum Beispiel Flugplätze der Bundeswehr. Und dort hat die Bundeswehr eben jahrzehntelang gesundheitsschädlichen Löschschaum eingesetzt. Zum Beispiel eben, um zu üben, wie man am schnellsten brennende Flugzeuge löschen kann. Es geht dabei vor allem um diese eine Stoffgruppe, die in dem Löschschaum ist. Das sind diese sogenannten PFC, ausgesprochen heißt es Per- und polyfluorierte Chemikalien. Das ist eine Stoffgruppe mit mehreren tausend Stoffen, die eigentlich sehr viele gute Eigenschaften haben. Sie machen Regenjacken wasserabweisend, sie sorgen dafür, dass in Pfannen nichts festklebt und Löschschäume sind eben dank dieser Stoffe besonders effektiv. Aber sie reichern sich eben auch in Organismen an, von uns Menschen zum Beispiel. Und was es bedeutet, wenn diese PFC in großen Mengen in die Umwelt gelangen, das hat euch eine Chemikerin erklärt, Annegret Biegel-Engler vom Umweltbundesamt in Dessau.
PFC sind extrem stabile Verbindungen, die unter Umweltbedingungen nicht abgebaut werden können. Das heißt, die verbleiben für immer in der Umwelt. Und manche PFC können auch angereichert werden im Organismus, also auch im Menschen. Und manche PFC sind zudem noch toxisch. Und das ist aus unserer Sicht auch eine Besorgnis, weil man einfach diese Konzentrationen, die in der Umwelt sind, nie wieder zurückholen kann.
Also diese Chemikerin nennt diese Stoffe toxisch. Ihr habt eure Recherche schleichendes Gift genannt. Also was genau können denn diese Stoffe auslösen, Maximilian?
Also wie die Frau Biegel-Engler auch sagt, nicht alle Stoffe sind toxisch, aber besonders der Stoff PFOS, das ist einer dieser PFC-Stoffe, der wird in Studien als sehr besorgniserregend eingestuft und Studien bringen ihn zum Beispiel in Verbindung mit Leberkrebs, Hodenkrebs, Entwicklungsverzögerungen, reduzierte Spermienqualität und vieles mehr.
Das ist ein schleichendes Gift, so wie ihr auch eure Recherche genannt habt. Ihr habt insgesamt drei Podcast-Folgen daraus gemacht, also wirklich auch sehr lange Folgen. Das heißt, ihr brauchtet eine Menge Material, ihr habt eine Menge Leute getroffen. Wer waren denn so eure ersten Informanten? Ging die Geschichte von den beiden Männern aus, die wir da mit ihren Weihern schon gehört haben? Oder woher habt ihr einfach die Informationen am Anfang gehabt?
Ganz am Anfang standen tatsächlich Daten. Der Ursprungsgedanke, ich bin ja eigentlich von BR Data, der Datenredaktion von BR, der Ursprungsgedanke war mal, dass wir so eine Art Datenanalyse machen wollten, wie sich PFC ursprünglich mal gedacht in Bayern verbreiten. Wir haben dann eine Anfrage gestellt an das LFU, das ist das Landesamt für Umwelt, und haben über das Umweltinformationsgesetz Dokumente bzw. ganz viele Tabellen bekommen mit Messdaten. Wir haben dann versucht, die so ein bisschen zu analysieren und so weiter, aber sind nicht so richtig. Also das Problem bei diesen PFC ist eben, dass es sehr einzelfallabhängig ist, wie sie in die Umwelt kommen. Es gibt verschiedenste Stoffe, es gibt keine Grenzwerte, sondern verschiedenste Schwellenwerte, Besorgniswerte und so weiter. Also es ist ganz schwer, da unterschiedliche Orte und unterschiedliche Gegebenheiten miteinander zu vergleichen. Mhm. Deswegen sind wir davon weggekommen, diese Datenanalyse zu machen, sondern wir haben geschaut, wo sind denn vielleicht hohe Werte und haben diese Werte dann mit Wissenschaftlern besprochen. Also zum Beispiel mit einem von einem Institut in der Nähe von München, der jetzt aber nicht in die Veröffentlichung reingekommen ist. Wir haben ihn nicht interviewt, aber wir haben uns mit ihm getroffen und der hat, also als wir ihm den Wert von einem Bundeswehrflugplatz gezeigt haben im Boden von PFC, hat er schon geschluckt. Also der war so, oh, okay, da ist wirklich was. Und das war auch so ein bisschen der Moment, als wir gemerkt haben, okay, wir sollten uns das mit der Bundeswehr eigentlich nochmal genauer anschauen.
Ihr brauchtet also auch auf jeden Fall Informationen von der Bundeswehr. Und ich weiß aus eigenen Recherchen, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, da richtige Ansprechpartner zu finden. Also man muss in der Regel immer über eine zentrale Pressestelle gehen. Die verspricht einem dann, dass sie das weitergeben an die zuständigen Bereiche. Dann hört man manchmal ewig nichts. Das ist so ein bisschen, als ich bei der Bundeswehr recherchiert habe, kam ich mir immer vor wie bei diesem Spiel Avalanche. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da wirft man ja oben so Kugeln rein und irgendwann kommen die irgendwo unten wieder raus. Aber man weiß vorher nicht, wann die unten rauskommen und vor allem, wo sie unten rauskommen. Und genauso hatte ich immer so die Erfahrung bei der Bundeswehr. Man schmeißt eine Presseanfrage oben rein und die kommt irgendwann irgendwo unten raus, aber man hat keinerlei Einfluss darauf, wo und wann. Wie waren denn eure Erfahrungen bei der Bundeswehr? War das ähnlich?
Also wir haben zuerst mal versucht, mit Leuten zu sprechen, von denen wir wussten, sie arbeiten bei der Bundeswehr, sind Soldaten, haben teilweise auch mit diesen Schäumen zu tun. Und unsere erste Reaktion war eigentlich, als wir einem von denen eine E-Mail geschrieben haben, einfach um mal zu telefonieren, eine Mail von der Pressestelle der Bundeswehr, die an uns kam. Und da muss man ja dazu sagen, die Bundeswehr ist so ein bisschen schwer zu greifen. In dem Fall ist es das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr. Das ist ein Amt, das sich eben mit ganz vielen Verwaltungsdingen innerhalb der Bundeswehr beschäftigt. Und ja, die haben schon eine professionelle Pressestelle, die sich bei uns gemeldet hat und eben gesagt hat, ja, es wäre doch besser, wenn wir ihre Fragen schriftlich beantworten. Und die haben uns dann, ja, erstmal so, ich sage jetzt mal, Rundumschlag an Informationen, wie die Bundeswehr mit PFC umgeht, zugeschickt. Das war uns aber natürlich nicht genug.
Das kann ich mir vorstellen. Wie ging das denn dann weiter? Also habt ihr auch mal mit jemandem sprechen können oder kamen da wirklich immer diese schriftlichen Antworten?
Es war tatsächlich so, dass wir immer schriftlich in Kontakt waren mit der Bundeswehr. Wir haben mit zwei Personen gesprochen. Einer ist noch in der Bundeswehr und einer war mal in der Bundeswehr. Ja, einer von den beiden kann man auch im Aufgedeckt-Podcast hören. Aber der Hauptkommunikationsweg war tatsächlich mit der Pressestelle. Und was ganz interessant ist, wir haben ja über das Umweltinformationsgesetz und das Informationsfreiheitsgesetz auch versucht, Daten zu bekommen, Informationen zu bekommen, Unterlagen zu bekommen. Und was ich ganz interessant finde, dass diese Anfragen, die haben ja eigentlich nichts mit Presse zu tun. Das sind ja Anfragen, die jeder Bürger stellen könnte. Und trotzdem war immer die Pressestelle diejenige, die am Ende draufgeschaut hat und die uns diese Daten dann übermittelt hat. Ich war vor kurzem, vielleicht führt das jetzt ein bisschen zu weit weg, aber ich war vor kurzem auf einem Seminar, wo es darum ging, irgendwie über auch Informationsfreiheit und so weiter. Und da haben einige Juristen gesagt, also Informationsfreiheit ist eigentlich kein Mittel der Public Relations, also eigentlich hat das mit einer Pressestelle überhaupt nichts zu tun, sondern jeder Bürger hat das Recht auf freien Informationszugang bei Bundesbehörden und eigentlich sollte das mit einer Pressestelle nichts zu tun haben, sondern eigentlich sollte sowas von einem, ja, also
Beamten direkt beantwortet werden.
Ja, genau.
Wir werden uns nachher über dieses Informationsfreiheitsgesetz nochmal ein bisschen näher unterhalten, weil es tatsächlich was ganz Spannendes, was nicht nur Journalisten zur Hand haben, sondern was eigentlich jeder Bürger hernehmen könnte, um Informationen zu bekommen. Bleiben wir nochmal ganz mehr bei euren Informanten innerhalb der Bundeswehr.
Okay.
Euer Hauptanliegen war ja herauszufinden, ab wann die Bundeswehr wusste, dass der Löschschaum, den sie hernimmt, giftige Stoffe enthält. Das war eine der Hauptfragen, die ihr klären wolltet. Und ihr habt, du hast es schon gesagt, einen Menschen gefunden, der euch da einiges erzählen konnte. Und wir hören mal rein, wie Jan Tuczynski, mit der du die Recherche unter anderem gemacht hast, diesen Menschen trifft.
Wie lange weiß die Bundeswehr schon, dass Löschschäume problematisch sind? Diese Frage führt ins mittelfränkische Rot zu Johann Weinig. Als früherer Oberstleutnant hat er sein Leben der Bundeswehr gewidmet. Er war Heeresflugplatzkommandant in der Otto-Lilienthal-Kaserne in Rot bis Ende 1990. Noch heute geht der 85-Jährige regelmäßig dorthin. Dass die Löschschäume gefährlich sind, war schon in den 80er Jahren ein Thema, sagt Weinig.
Das war so zwischen 86 und 88, als mein Kreisbandmeister kam und gesagt hat, das dürfen wir nur noch begrenzt einwenden und zur Rettung von Menschenleben und sonst was. habe ich gesagt, ja, und wieso? Na, das soll nicht gut sein.
1987 ist in Roth ein neues Löschbecken gebaut worden. Ob das mit PFC zusammenhing, das weiß Johann Weinig nicht. Er vermutet es nur. Der BR fragt bei der Bundeswehr nach, ob bekannt ist, dass Feuerwehrleute schon in den 80er Jahren erste Hinweise auf eine Umweltproblematik bei PFC-Löschschäumen hatten. Die kurze Antwort?
Nein.
Seit dem Jahr 1980 habe die Bundeswehr den PFC-haltigen Löschschaum eingesetzt, schreibt sie auf Anfrage des BR. Im Jahr 2012 habe man erstmals von altlastentechnisch relevanten PFC-Kontaminationen erfahren, ausgerechnet in Roth.
Hierbei handelte es sich um das Ergebnis einer im Auftrag der Bundeswehr durchgeführten Bodenuntersuchung am Feuerlöschübungsbecken in der Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth.
Der frühere Oberstleutnant Johann Weinig glaubt inzwischen, dass die Bundeswehr beim Thema PFC nicht wirklich mit offenen Karten spielt, heute wie damals.
Also ihr habt da diesen ehemaligen Oberstleutnant getroffen. Du hast schon gesagt, es ist wahnsinnig schwer, wirklich mit einzelnen Personen bei der Bundeswehr zu reden. Wie seid ihr an den gekommen?
In Roth ist es so, wo wir gerade gehört haben, an dem Standort dieser Kaserne sind Flüchtlinge untergebracht. Wir haben das sonst nirgendwo thematisiert, weil das auch weiter weg ist von dieser PFC-Kontamination und so weiter. Das hat uns aber im ersten Moment interessiert. Wie nah wohnen die denn da dran, wo diese Kontamination ist und so weiter? Und dann haben wir Leute kontaktiert, die dort einerseits in diesem Flüchtlingshelferkreis sind, andererseits auch Leute, die dort ja Naturschutz engagiert sind. Und dieser Herr Weinig, der ist ehemaliger Soldat und der hat sich sehr um Umweltbelange damals schon gekümmert. Also der ist sehr engagiert, der hat der Kollegin eben gezeigt, wie sie sich damals dafür eingesetzt haben, innerhalb dieses ganzen Bundeswehrkontexts dafür zu sorgen, dass da Biotope entstehen und solche Dinge. Also sowas gibt es auch bei der Bundeswehr. Und es gab eben einen Kontakt zwischen Naturschützern vor Ort und ihm, die wussten, es gibt da jemanden, der ist engagiert, der geht auch heute noch oft in diese Kaserne und ist da eben gut vernetzt offenbar. Genau, und dann sind wir in Kontakt mit ihm getreten. Und nachdem er eben aktuell auch kein Soldat mehr ist und mit der, also der Bundeswehr ja eigentlich keine Verpflichtung mehr gegenüber hat, hat er mit uns gesprochen, weil ihn das eben auch geärgert hat, war unser Eindruck.
Wahrscheinlich selber schon sehr, sehr lange umtreibt. Er wirft der Bundeswehr ja auch vor, eigentlich nie mit offenen Karten gespielt zu haben. Damals schon nicht und jetzt auch nicht. Würdest du das auch so unterschreiben?
Also er ist ein großer Freund der Bundeswehr, das muss man schon sagen. Der hat sehr lange bei der Bundeswehr gearbeitet. Er ist eben ein ehemaliger Soldat. Ich glaube, es gibt so ein paar Entwicklungen, die ihm nicht mehr so gefallen, die es heute so aktuell gibt. Und dieses Thema mit dem Umweltschutz, das treibt den einfach um. Das hat man gemerkt.
Ist er denn auch im Moment noch wirklich aktiv, um das irgendwie aufzudecken oder um da auch Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen? Wart ihr zum Beispiel vielleicht auch die Ersten, die wirklich journalistisch ihn da gefragt haben? Also in welchem Kontakt mit Öffentlichkeit steht er denn auch?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat dazu noch nicht öffentlich gesprochen. Aber er ging auch davon aus, dass es überhaupt kein Problem wäre, dass wir dort mit den Verantwortlichen der Bundeswehr vor Ort sprechen können. Also er hat uns wörtlich gesagt, ich wüsste überhaupt nicht, was dagegen spricht. Er wollte uns dann auch einen Termin mit dem Verantwortlichen dieser Kaserne vermitteln und der wurde dann kurz vorher abgesagt. Das hat ihn sehr geärgert.
Okay, weil es wahrscheinlich auch wieder eigentlich über die offizielle Pressestelle hätte gehen müssen, würde ich jetzt mal schätzen. Wie hat denn die Bundeswehr überhaupt reagiert? Ihr habt ja wirklich immer wieder nachgefragt und sie mit euren Recherchen konfrontiert, ihnen dann immer wieder Studien vorgelegt. Eigentlich hätte man das schon ab dem und dem Jahr wissen müssen, da gab es die und die Studie. Ihr habt ihn wirklich ja auch bombardiert fast, wenn man jetzt mal dieses Wort hernehmen kann in dem Bereich, mit eurem Wissen. Was kam denn da zurück?
Ja, also wir haben immer wieder E-Mails geschrieben, haben dann Antworten bekommen, aber wir hatten echt das Gefühl, dass ja jede Antwort, die wir bekommen, eigentlich weitere Fragen aufgeworfen haben. Und wir haben dann immer wieder zurückgeschrieben mit, Sie schreiben dies und jenes und dann, aber warum ist das so, seit wann ist das so und so weiter. Also es ist echt so ein Hin und Her und unser Gefühl war, dass man uns eigentlich die ganze Wahrheit nur so häppchenweise
bisschen Salamitaktik.
Ja, so kann man es tatsächlich sagen. Also es war, ja, je allgemeiner man fragt, desto mehr können Pressestellen natürlich auch ihre Interpretation der Dinge sagen. Und man muss natürlich, je mehr man weiß, desto detaillierter kann man nachfragen und desto weniger können sie dann auch ausweichen. Das haben wir dann auch gemerkt. Und was wir ganz nett fanden, am Ende hatten wir den Eindruck, jetzt mögen sie nicht mehr so richtig und haben dann geschrieben, hiermit sind alle Fragen beantwortet.
Punkt. Ende.
Punkt.
ihr seid so ein bisschen zweigleisig gefahren. Ihr habt normale Presseanfragen gestellt, die man als Journalist einfach an die Pressestellen stellt. Aber du hast es vorher schon gesagt, ihr habt auch das Informationsfreiheitsgesetz genutzt. Das sind keine klassischen Presseanfragen, wie man sie als Journalist sonst eben stellt, sondern das sind eigentlich Anfragen an Behörden, die jeder Mensch stellen könnte. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das genau eigentlich ist?
Ja, das Informationsfreiheitsgesetz, das gibt es so seit, ich glaube, 2005 ungefähr, 2006 so die Zeit. Das ermöglicht es jedem Bürger, freien Informationszugang von Behörden zu bekommen. Von Bundesbehörden, muss man dazu sagen. Also das ist ein Bundesgesetz. Und also jedes Bundesministerium kann man fragen. Jeder Bürger hat das Recht zu fragen bzw. einen Antrag zu stellen nach diesem IFG, ist die Kurzfassung von Informationsfreiheitsgesetz. Und anders als in der Presseanfrage hat man da nicht das Recht, dass einem Fragen beantwortet werden, sondern man beantragt, dass man Zugang zu Informationen bzw. zu Dokumenten bekommt.
Also zu Akten.
Ganz genau, Unterlagen. Und mittlerweile ist das eigentlich ein Werkzeug, das viele Journalisten nutzen für investigative Recherchen. Ich habe auch schon früher bei anderen Recherchen solche IFG-Anfragen gestellt. Der Unterschied zur Presseanfrage ist, das dauert. Also die jeweilige Behörde hat im ersten Fall 4 Wochen Zeit, 1 Monat, um auf diesen Antrag zu reagieren. Und dieser Bescheid ist dann entweder positiv oder negativ. Oder sie können dann sagen, es ist ein sehr großer Aufwand, es dauert noch länger und so weiter. Und das ist dann immer ein schöner Moment, wenn man weiß, okay, da kommt jetzt was. Oder es könnte noch ein bisschen dauern, aber man ist dann sozusagen in Kontakt mit den jeweiligen Stellen. Und wenn es gut läuft, wenn sozusagen dieser Zugang zur Informationsfreiheit gewährt wird, dann bekommt man eben Dokumente. Die sind manchmal auch geschwärzt, also private Informationen zum Beispiel werden dann da rausgenommen. Aber man kann so eben einen Einblick bekommen, wie das Handeln in bestimmten Bundesbehörden so abläuft.
Bei eurem konkreten Fall jetzt, was habt ihr da zum Beispiel gefragt? Habt ihr da ganz konkrete Sachen gefragt, wie welche Unterlagen gibt es bei Ihnen zur PFC-Belastung in Standort Manching oder sowas? Also was für Fragen stellt man da?
Wir haben bei dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen einen Antrag gestellt und gebeten um eine Auflistung aller Standorte der Bundeswehr mit bekannter PFC-Belastung und haben dann im ersten Schritt, das war letzten Sommer schon, eine Tabelle bekommen. Und in dieser Tabelle hat man gemerkt, das war ein PDF, das war früher mal wohl eine Excel-Datei. In dieser Tabelle waren eben alle Standorte aufgelistet, von denen bekannt war, dass sie mit PFC belastet sind. Und dazu Messwerte. Und ja, das war natürlich schon mal ganz interessant zu sehen. Okay, also es stimmt wohl tatsächlich, an diesen Standorten wurden PFC gefunden und auch in welcher Höhe. Da stand dann sowas da wie Grundwasser, PFOS 42 Mikrogramm pro Liter. Ich sage jetzt irgendeinen Wert, ja, aber so in etwa muss man sich das vorstellen. Und dann wussten wir, okay, an diesen Standorten gibt es dieses Problem. Dann kann man schauen, wer ist denn dort vor Ort möglicherweise zuständig. Und dann kann man dort mit den lokalen Behörden mal in Kontakt treten und vielleicht schauen, dass man von denen genauere Informationen bekommt.
Das heißt, mit diesen Informationen seid ihr dann an die einzelnen Orte hingefahren, habt mit den Leuten wahrscheinlich auch geredet. Was ist denn da dann passiert? Also wir haben vorher schon ein paar O-Töne gehört. Die waren aus Neuburg und aus Manching. Da gab es schon Bürgerinitiativen, da sind die Leute schon aufmerksam. Aber wissen die das an jedem dieser Orte inzwischen schon?
Also in manchen Fällen war es tatsächlich so, dass wir vor Ort waren und zum Beispiel mit Ortssprechern, Bürgermeistern und so weiter gesprochen haben. Und die hatten weniger Informationen als wir, weil wir haben die Informationen von der Bundeswehr bekommen. Wir haben teilweise Informationen von den Landratsämtern bekommen. Aber die Leute, die wirklich am nächsten an den Bürgern sind, also die Bürgermeister und so weiter, die werden sehr wenig informiert in manchen Fällen. Also wir hatten wirklich die Situation, dass uns jemand gesagt hat, oh, ja, dieses Gutachten hätte ich auch gerne. Wir haben es bekommen, weil wir halt aktiv mit dem Informationsfreiheitsgesetz und dem Umweltinformationsgesetz nachgefragt haben und dann diese Gutachten bekommen haben. Aber dieser Kommunikationsfluss zwischen den Behörden, das haben wir festgestellt, der stockt an manchen Stellen. Das könnte alles, jetzt meine persönliche Meinung, könnte alles deutlich transparenter ablaufen.
Du hast es jetzt schon öfters mal gesagt, das ist wirklich ein Konstrukt, wo sehr, sehr viele Leute beteiligt sind. Da ist die Bundeswehr, da sind aber auch die ganzen Wasserwirtschaftsämter, der Landrat, Gesundheitsamt, staatliches Bauamt. Alle müssen sich da wirklich mit der Bundeswehr abstimmen. Dann gibt es diese Gutachten, die erstellt werden. Es werden Planungen ausgeschrieben, Beprobungen gemacht, wie viel PFC da jetzt wirklich im Boden ist. Das Ganze dauert, es hat aber wirklich für die Leute konkret ja schon Auswirkungen. Ihr wart zum Beispiel in Manching, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, bei einer Bürgerinitiative. Und dort gibt es auch einen PFC-belasteten Flugplatz von der Bundeswehr. Und die sind wirklich sehr, sehr stark davon schon betroffen, weil da ist schon klar, dass es eben diese Rückstände des Löschschaums im Grundwasser gibt.
Einzelne Messungen lagen mehr als 400-fach über dem Schwellenwert. Für die Anwohner hat das Konsequenzen. Sie dürfen ihr Grundwasser nicht mehr benutzen, um den Garten zu gießen. Hinzu kommt, wer hier in Manching-Westenhausen ein Haus bauen will, der kann das derzeit nur ohne Keller machen. Oder er muss die Entsorgung des Aushubs selbst bezahlen, sonst wird nicht genehmigt. Zu teuer, zu gefährlich. Denn die Erde, die ausgehoben würde, müsste als Sondermüll entsorgt werden. Kein Einwohner von Westenhausen kann etwas für die Verunreinigung. Verursacher, so viel steht fest, ist die Bundeswehr, die jahrzehntelang PFC-haltigen Löschschaum verwendet hat. Kein Wunder, dass die Anwohner sauer sind.
Wir haben eine Stunde Zeit gehabt, am Freitagnachmittag waren wir da im Landratsamt auf Aufruf, dass wir endlich einen Terminplan wollen. Der Terminplan bis zum 15.03. Hops, der war ja schon wieder nichts.
Dieser Zeitplan, das weiß Michael Weichenrieder beim Stammtisch im März noch nicht, wird sich nochmal nach hinten verschieben.
Also das klingt schon echt frustrierend. Eigentlich wissen alle von diesem Problem, keiner tut wirklich was. Siehst du denn, dass sich was ändert? Vielleicht auch durch das, was ihr angestoßen habt, durch eure Recherche?
Was wir auf jeden Fall merken, ist, dass seit wir die Recherchen veröffentlicht haben, Lokalpresse auf das Thema aufgesprungen ist. Und wir haben in verschiedenen Orten gesehen, wo kontaminierte Standorte sind, dass Zeitungsartikel erschienen sind, die sich eben mit den Gegebenheiten vor Ort beschäftigt haben. Und vielleicht kommen dann auch mehr Dinge ans Licht oder es wird vielleicht ein bisschen mehr Transparenz für die Leute geben, weil die Kollegen vor Ort einfach da nochmal genauer nachfragen. Und in Manching ist es eben so, da hat die Bundeswehr 2013 festgestellt, dass PFC im Boden ist. Und jetzt der aktuelle Zeitplan spricht davon, 2024 könnte saniert werden. Das sind dann 11 Jahre. Ob das überhaupt soweit ist, 2024, ist auch noch überhaupt nicht klar. Und ja, die Leute da sind einfach sehr, sehr frustriert. Aber man muss dazu sagen, Sanierungen sind kompliziert, es sind viele Behörden involviert, es ist sehr teuer. Deswegen, ja, sowas dauert, aber uns haben ja auch Experten gesagt, das könnte schon schneller gehen. Man sieht es auch zum Beispiel an zivilen Flughäfen, da wurde ja auch PFC von der Feuerwehr eingesetzt und da wird ja auch teilweise schon saniert.
Das war's mit Storyboard für heute. Ihr solltet euch auf jeden Fall die ganze Recherche anhören. Wir haben nämlich hier noch nicht mal über alles gesprochen, dieses ganze PFC-Problem. Das ist nämlich nicht nur ein deutsches, sondern auch ein weltweites Problem. Auch das wird man hören in eurem Aufgedeckt-Podcast. 3 Teile habt ihr da gemacht. Und diesen Aufgedeckt-Podcast findet man natürlich wie auch Storyboard überall da, wo es Podcasts gibt. In der ARD-Audiothek oder unter br.de/podcast zum Beispiel. Nächstes Mal ist hier bei Storyboard wieder Florian Scheirer am Mikrofon. Für heute sagt Ciao und auf Wiederhören, Christine Auerbach.
Ihr wollt mehr Recherchen zum Hören? Dann empfehlen wir euch den Podcast Aufgedeckt von BR Recherche und BR Data. Der Podcast geht Geschichten auf den Grund und nimmt euch mit auf die Recherche. Aufgedeckt gibt es unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.